Und deswegen gehört zu einer Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts auch eine feministische Sichtweise.
Das, was ihr da gerade gehört habt, war Außenministerin Annalena Baerbock vor ungefähr 2 Wochen im Bundestag. Und was sie eigentlich damit sagen will: Wir brauchen eine feministische Außenpolitik. Und dieser Ausschnitt ging auch irgendwie voll auf Social Media ab. Also bei mir waren irgendwie alle Stories voll damit. Ich weiß nicht, ob ihr es auch da schon gesehen habt. Und deshalb wollen wir uns heute auch mal ein bisschen genauer anschauen, was ist denn eigentlich feministische Außenpolitik und was haben Feminismus und Außenpolitik miteinander zu tun und wie verändert sich dadurch jetzt auch unsere Politik vielleicht. Und es gibt natürlich auch Leute, die das nicht ganz so toll finden. Und da wollen wir uns auch mal anschauen, wieso finden die das gar nicht so gut. Los geht's mit der neuen Folge Die und Du. Ich bin Vicky.
Und ich bin Johanna.
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Seit über einem Monat gibt es jetzt schon Krieg in der Ukraine und für unsere Sicherheit ist die Außenpolitik deshalb gerade enorm wichtig. Und ich muss sagen, mir ist es irgendwie auch nochmal mehr in den Blick gekommen dadurch und es hat sich irgendwie so ein Fokus bei mir auch ein bisschen verschoben, dass Außenpolitik nochmal so ein präsenteres Thema in meinem Kopf war und ist. Und da ist auch der Begriff feministische Außenpolitik ja immer wieder gefallen.
Ich habe das ja auch immer wieder in meinem Feed, so auf Social Media gelesen, aber halt irgendwie auch nur da. Also ich habe das Gefühl, der Begriff hat es noch gar nicht so sehr außerhalb aus der eigenen Social Media Bubble irgendwie geschafft. Also es ist jetzt noch kein Thema, worüber man sich so viel, keine Ahnung, beim Abendessen oder so mal unterhalten hat. Aber es ist ja eigentlich ziemlich spannend, weil Feminismus und Politik sind ja beides Dinge, die uns interessieren. Jetzt ist mir es halt noch nicht so ganz klar. Also ich frage mich halt so, ja, wie passt es denn jetzt zusammen? Also das sieht man ja vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick. Gerade auch, wenn man an den Krieg in der Ukraine denkt. Also wie kann Außenpolitik feministisch sein?
Um das jetzt alles ein bisschen besser zu verstehen, sprechen wir mit Christina Lund. Sie ist Co-Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy und hat auch gerade ein Buch über feministische Außenpolitik geschrieben. Und wir sprechen mit der ARD-Korrespondentin Sophie Donges in Schweden. Schweden hat nämlich schon länger eine feministische Außenpolitik und wir schauen, wie das da so abläuft. Und natürlich sprechen wir auch mit dem SWR Hauptstadtstudio und lassen uns von denen mal einordnen, wie denn feministische Außenpolitik eigentlich so in der Realität aussieht, besonders in einem Kriegszustand. Bevor wir jetzt aber so richtig starten, klären wir erstmal, was Außenpolitik denn überhaupt ist. Und darüber spreche ich jetzt mit Efi aus dem SWR Hauptstadtstudio. Hi Efi.
Hallo.
Dann sag uns doch mal, was ist denn jetzt eigentlich Außenpolitik?
Außenpolitik hat festgeschriebene Ziele in Deutschland. Also zum einen natürlich den Frieden zu wahren, ein Verbot eines Angriffskriegs, dann natürlich die Integration Europas, weil wir da ja wirklich auch eine führende Rolle spielen in Europa, also denn die europäischen Länder zusammenzuhalten. Außerdem die Zusammenarbeit mit den USA, das heißt dann immer transatlantisch, weil der Atlantik dazwischen liegt und dass wir uns quasi dem Westen zurechnen. Aber gleichzeitig bedeutet Außenpolitik in Deutschland auch immer eine gute Verbindung zu Osteuropa aufrechtzuerhalten, weil wir da auch eine besondere Rolle spielen. Und das ist dann der letzte Punkt. Dadurch, dass wir halt im letzten Jahrhundert einen riesigen und schrecklichen Angriffskrieg damals unter Hitler geführt haben, haben wir eine besondere Verantwortung auch mit unserer Außenpolitik in der Welt. Und das erklärt vieles, warum sich Deutschland oft so sehr zurückgenommen hat, weil sie gesagt haben, wir dürfen den anderen nicht wieder so eine deutsche Führungsrolle offenbaren. Also da hat sich Deutschland oft wirklich sehr, sehr stark zurückgenommen. Und das dreht sich gerade so ein bisschen, weil viele sagen, jetzt sollten die Deutschen aber tatsächlich auch mal wieder mehr Verantwortung übernehmen. Wir sind in der Mitte von Europa. Oft gibt es halt Probleme, zum Beispiel als Trump noch da war, mit eben dieser westlichen Führungsmacht USA, da muss Deutschland stärker werden. Also das ist so die Rolle der Außenpolitik.
Also wofür brauchen wir jetzt Außenpolitik ganz konkret?
Wenn man es in eine Zeile zusammenfasst, ist es natürlich, um Kriege zu vermeiden und um besser zusammenzuarbeiten. Wir sind nicht alleine in der Welt. Alles hängt mit allem zusammen und dafür ist eine Außenministerin, ein Außenminister da, Kontakte zu den anderen zu halten. Wenn man etwas durchbringen möchte, braucht man Partner. Also dann holt man sich halt die Länder an die Seite, die da mitziehen. Oder zum Beispiel auch internationale Hilfe zu koordinieren. Es gibt ja viele Länder in der Welt, denen geht es wirklich nicht gut und dann müssen die Reichen halt tatsächlich schauen, wie sie diese Länder unterstützen können. Auch dazu ist ein Außenministerium da.
Auf Social Media habe ich jetzt auch oft gelesen, traditionelle Außenpolitik, die priorisiert Militarisierung, Macht und Gewalt. Stimmt das oder ist es einfach, stimmt es nicht?
Na, wenn man ganz weit zurückgeht in die Geschichte, ist es natürlich schon so, dass letzten Endes immer Männer Außenminister waren früher und Kriege immer von Männern geführt wurden. Also wenn man das so ganz platt sagt, das will jetzt nicht heißen, dass Frauen keine Kriege führen würden. Margaret Thatcher war britische Premierministerin und hat gleich mal einen Krieg vom Zaun gebrochen. Also das ist ein gutes Gegenbeispiel. Aber wenn man sich das jetzt anschaut, was gerade in der Ukraine passiert und wie Russland sich gebärdet, also wenn man den russischen Außenminister, wir sind hier beim Thema Außenpolitik, Sergej Lavrov anguckt, dann wird das schon klar, wie die Strategie teilweise dahinter ist. Also das ist schon eine Machtdemonstration, die da abgeht. Da hat zum Beispiel, als mal der EU-Außenbeauftragte bei ihm saß, zeitgleich, während er eine Pressekonferenz gemacht hat, europäische Diplomaten rausgeworfen. So, das war so eine Machtdemonstration. So, das würde sich unter Umständen hinter solchen Bildern verbergen. Und jetzt sind natürlich weltweit immer mehr Frauen auch in der Außenpolitik. Also insofern ändert sich da schon eine Menge.
Jetzt haben wir schon mal verstanden, was Außenpolitik denn überhaupt ist. Und jetzt sprechen wir mal mit Christina Lunz. Sie ist nämlich Expertin im Bereich feministische Außenpolitik und Johanna hat jetzt mal mit ihr gesprochen.
Hi Christina.
Hallo.
Du bist ja so die Expertin, wenn es um feministische Außenpolitik geht. Und jetzt sehe ich den Begriff auch ganz schön oft, weiß aber noch nicht so ganz, was jetzt feministische Außenpolitik eigentlich bedeutet. Also kannst du noch mal kurz erklären, was feministische Außenpolitik genau ist?
Ja, total gern. Vielleicht also kurzen Schritt zurück. Feminismus an sich bedeutet ja, dass wir so diese patriarchalen Strukturen in unserer Gesellschaft zerschlagen wollen. Und patriarchale Strukturen bedeutet, dass seit Tausenden von Jahren in unserer Gesellschaft Männer das Sagen in Staat und Familie haben. Und wenn das so ist, dann bedeutet das, dass eigentlich alle politischen Entscheidungen, alle politischen Entwicklungen, vor allem nur die Ideen, Gedanken, Meinungen, Lebensrealitäten von diesen Männern in den Mittelpunkt stellen. Und das führt dazu, dass Außenpolitik normalerweise und viel zu oft weiterhin sehr eindimensional ist, dass es Themen zum Beispiel nicht ausreichend angeht wie sexualisierte Gewalt in Konflikten, dass beispielsweise die Rechte von der LGBTQI-Community, die seit Jahren massiv unter Attacke stehen weltweit, dass sie nicht entsprechend geschützt werden, dass die Bedürfnisse von Menschen aus dem globalen Süden und vor allem von Frauen dort kaum eine Rolle spielen in internationalen Verhandlungen. Deswegen muss Außenpolitik feministisch werden, dass alle Lebensrealitäten und alle Bevölkerungsgruppen Relevanz bekommen.
Wie unterscheidet sich denn jetzt genau feministische Außenpolitik von der traditionellen Außenpolitik?
Traditionelle Außenpolitik ist sehr auf militärische Stärke, auf militärische Sicherheit, auf Dominanz und Aggressivität ausgerichtet. Und feministische Außenpolitik stattdessen sagt, Leute, mit so einem Verhalten wird irgendwie niemand in Sicherheit leben und in Frieden auf der langen Frist. Und feministische Außenpolitik fordert daher den Fokus auf menschliche Sicherheit statt auf militärische Sicherheit.
Wie genau meinst du das? Menschliche Sicherheit statt militärische?
Dass Menschen dann sicher sind, wenn sie Zugang beispielsweise zu Bildung haben, wenn sie ausreichend zu essen haben, wenn sie Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, wenn sie in einem Umfeld leben, das nicht ständig aufgrund der Klimakatastrophe von einer Naturkatastrophe heimgesucht wird. Menschliche Sicherheit ist all das, was uns als Menschen, ne, auch die Verteidigung und der Schutz unserer Menschenrechte, was uns alles täglich sicher hält.
Und jetzt habe ich auch gelesen, dass bei feministischer Außenpolitik, das hast du ja gerade auch schon gesagt, geht es ja viel um Abrüstung, also weniger Einsatz von Waffen und Militär. Und warum genau ist auch jetzt diese Abrüstung denn feministisch?
Abrüstung ist ein Kernanliegen von feministischer Außenpolitik, weil Waffen und Waffenhandel, die Bereitstellung von Waffen, Frauen und alle politisch marginalisierte Gruppen in wahnsinniger Unsicherheit hält. Und so ist das beispielsweise so, dass, um eine konkrete Zahl zu nennen, wenn in den USA in einem Haushalt eine Waffe vorhanden ist, steigt dort die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau im Haushalt mit dieser Waffe umgebracht wird, um 500%. Und daher muss abgerüstet werden, damit wir alle in sicheren Gesellschaften leben können.
Aber daran gibt es ja auch Kritik, also besonders jetzt eben an einer Abrüstung im aktuellen Kriegszustand. Und ich habe gestern zum Beispiel auch mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Sarah Brühler gesprochen und sie hat mir das hier gesagt.
Das Beispiel Ukraine macht gerade ziemlich deutlich, dass es mit Abrüstung alleine nicht getan ist, um Frauen zu schützen. Frauen werden gerade in der Ukraine vergewaltigt und erreichen ganz, ganz schreckliche Bilder. Und wir sagen gleichzeitig, wir müssen, um diese Bilder zu verhindern, die Ukraine mit weiteren Waffen beliefern, damit sie einfach das Recht auf Selbstverteidigung nutzen kann. Insofern ist das, glaube ich, eines der großen Irrtümer der feministischen Außenpolitik, das vor allem mit Abrüstung zu verbinden. Und das aktuelle Beispiel macht es, glaube ich, sehr, sehr deutlich.
Was sagst du denn dazu?
Ja, dass das sehr kurz gedacht ist. Ne? Feministische Außenpolitik kann die einzige richtige, nachhaltige Antwort auch in solchen Situationen sein. Und natürlich ist es so, dass die Menschen, die vor Ort jetzt von dieser brachialen Gewalt betroffen sind, denen muss genauso geholfen werden, wie sie es wünschen. Und wenn das Waffen sind zur Selbstverteidigung, dann muss das so geschehen. Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was jetzt kurzfristig getan wird und was mittel- und langfristig getan werden muss, damit in der Mittel- und Langfrist solche Zustände, Krieg und Konflikte einfach vermieden werden. Und das kann nur geschehen durch Sondervermögen, auch in Milliarden, in 100 Milliarden Höhe, in die Stärkung von Völkerrecht, Diplomatie, Deeskalation, Rüstungskontrolle, Zivilgesellschaftsförderung vor Ort, die Aufklärung und Dokumentation von Kriegsverbrechen und so weiter. Also es gibt so viele Stellen, an denen so viele Gelder fehlen, damit wir wirklich mittel- und langfristig sichere Gesellschaften aufbauen. Und eine feministische Außenpolitik, die ist sozusagen der Versuch, eine Gesellschaft auf der mittel- und Langfrist so aufzubauen, dass wir einfach, dass diese Bomben nicht mehr fliegen werden. Und Albert Einstein, glaube ich, ist das, der hat mal gesagt, dass you can't solve a problem with the mindset that created it. Ne? Also du kannst niemals ein Problem so lösen, wie es eben entstanden ist, mit denselben Gedankengängen und mit denselben Menschen. Und das heißt, wenn wir nicht aus dieser Spirale rauskommen, immer wieder zu denken, dass Krieg passiert, dann müssen mehr Waffen geliefert werden, damit der Krieg beendet wird. Aber dann sind diese mehr Waffen da und die verschwinden ja auch nicht und es kann nicht kontrolliert werden, in welche Hände sie irgendwann geraten. Dann mehr Militarisierung und mehr Waffen wird auf Dauer immer wieder zu mehr Krieg führen. Also wir müssen diese Spirale aufbrechen und das kann nur mit einer neuen, radikalen Idee funktionieren.
Christina hat jetzt richtig viel erzählt und ich fand manchmal war es auch so ein bisschen kompliziert mitzukommen, weil da einfach so viel Input auf einmal kam. Sie ist halt voll in dem Thema drin.
Ja, voll. Es hat mir einfach nur noch mal ein bisschen deutlicher jetzt auch gemacht, dass feministische Außenpolitik eben nicht heißt, Männer einfach jetzt zu unterdrücken oder da rauszulassen, sondern einfach, dass alle Menschen einfach in so ein Blickfeld kommen.
Ja, dass der Begriff Feminismus auch weiter ist. Also nicht nur für Frauen, sondern eben für alle benachteiligten Gruppen zum Beispiel auch. Und dass es jetzt hier auch um einen anderen Fokus einfach in der Außenpolitik geht. Also, dass es möglichst friedlich ablaufen soll und es möglichst vielen Leuten gut gehen soll und sie sicher sind und da jetzt keiner irgendwie als Gewinner rausgeht. Also, dass jetzt nicht wie das Ziel ist, wer hat die meiste Macht und wo gibt's die meisten Waffen oder so.
Was mich aber ehrlich gesagt richtig geschockt hat, ist, dass sie nochmal gesagt hat, dass Vergewaltigung einfach häufig im Krieg als Kriegswaffe gebraucht wird. Ich meine, irgendwie wusste man es ja schon, aber sie hat mir das irgendwie jetzt nochmal voll vor Augen geführt und dass es jetzt umso wichtiger ist, dass da auch Frauen einfach geholfen wird und dass dafür überhaupt ein Blick ist. Also dass da überhaupt drauf geachtet wird und drüber gesprochen wird und dass das, also ich finde das so schrecklich irgendwie und dass es dann komplett ignoriert wird vielleicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil das ist einfach eine Kriegswaffe. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich habe jetzt zwar ziemlich gut verstanden, was feministische Außenpolitik ist, aber ich finde es irgendwie immer noch ziemlich theoretisch. Also ich kann mir noch nichts Konkretes darunter vorstellen. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal an, wie feministische Außenpolitik denn aussieht, wenn sie tatsächlich so in der Praxis sozusagen stattfindet. Und da schauen wir jetzt mal nach Schweden. Die schwedische Regierung verfolgt nämlich schon seit 2014 eine feministische Außenpolitik. Und sie waren auch das erste Land, die das so gemacht haben. Sophie Donges ist schon seit langem ARD-Auslandskorrespondentin in Schweden und kennt sich deshalb besonders gut aus. Hi Sophie.
Hallo.
Wie läuft das denn in Schweden mit der feministischen Außenpolitik ab? Also was versteht Schweden unter feministischer Außenpolitik?
Ja, schwedische Vertreterinnen und Vertretern, die werden zum Beispiel oft als Ratgeber von anderen Ländern in Sachen Gleichstellung der Geschlechter angefragt. Das erzählt die Regierung hier auch sehr gerne und auch sehr stolz. Und das stärkt natürlich auch ein bisschen das eigene Image so als humanistisches Land. Dann ist es so, dass die Mitarbeitenden in den schwedischen Botschaften zum Beispiel, die haben tatsächlich einfach ein Handbuch und sollen danach auch ihr tägliches Handeln ausrichten, weil diese feministische Außenpolitik ist ja sowas wie so ein Wertekompass, ne? Das, so kann man sich das vorstellen. Ja. Also, dass sozusagen, egal welche Entscheidung ich treffe als Land, diese feministische Außenpolitik wie so zwei Leitplanken eigentlich das eigene Handeln bestimmen sollen. Also, dass man, wenn es darum geht, zum Beispiel Friedensverhandlungen zu führen, irgendwelche internationalen Abkommen mit auszuhandeln, dass man eben immer mit diesem Blick, wir wollen die Gleichstellung aller Menschen sozusagen fördern, auch an diese Verhandlungen rantritt. Sprich, dann guckt, wer sind denn eigentlich die Akteure? Es wohnen meinetwegen 50% Frauen in einem Land, aber sind die eigentlich auch vertreten, wenn wir hier am Tisch sitzen und verhandeln? Um solche Sachen geht es. Also es ist mehr so eine Handlungsanweisung, als dass es hier ganz konkret Handlung beeinflusst.
Kannst du dich denn auch an ein konkretes Ereignis erinnern, wo die feministische Außenpolitik so ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen ist oder wo man sagt, das hat nicht funktioniert?
Ja, also grundsätzlich ist das Modell hier in Schweden auch nicht unumstritten, das muss man schon sagen. Allein über den Namen hat man sich am Anfang ein bisschen ausgetauscht, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also die konservativen Kräfte hier haben gefragt, warum muss das Ganze eigentlich feministisch heißen? Und dieser Ansatz, der stößt auch immer mal wieder an Grenzen. Also beispielsweise, wenn es um Waffenverkäufe an Länder wie Saudi-Arabien oder an die Vereinigten Arabischen Emirate geht, da sagen Kritiker hier, diese Waffen, die können doch im Krieg eingesetzt werden. Das widerspricht doch genau dem, was wir wollen, weil dort werden ja Frauen und Kinder im Zweifel dann am härtesten getroffen. Und ein anderer Kritikpunkt, gab es hier auch in den letzten Jahren, nämlich die schwedische Migrationspolitik. Also Schweden hat 2015 die Gesetze für Flüchtlinge und deutlich nochmal verschärft. Unter anderem ging es da auch um den Familiennachzug. Und da wurde zum Beispiel kritisiert, am Ende trifft ja dieser Familiennachzug oder eben dieser begrenzte Familiennachzug jetzt die Frauen und Kinder, die in den Konfliktgebieten geblieben sind, weil ja meistens die Männer vorgereist sind. Und auch das würde doch eigentlich mit diesem Ansatz nicht zusammengehen.
Also das wäre dann eben nicht feministisch, weil die Kinder und Frauen zurückgelassen werden in diesen Ländern, wo zum Beispiel Krieg herrscht.
Genau, das ist die Kritik gewesen von einigen Seiten damals, ja.
Bemerkt man diese feministische Außenpolitik jetzt auch irgendwie im Alltag? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich glaube, wenn man hier auf die Straße geht und junge Menschen fragt, sag mal, feministische Außenpolitik, bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich jeder weiß, was das genau ist und was es, was dahinter steckt. Ich glaube, das ist schon so ein Konzept oder ein Begriff, der eben so in einer gewissen Bubble erstmal gelebt und diskutiert wird. Aber natürlich hat es trotzdem auch Auswirkungen, vor allem auch auf junge Menschen. Also man kann zum Beispiel mal einen Blick werfen auf die schwedische Verteidigungspolitik. Über viele Jahre hat man in Schweden ja geglaubt, dass es reicht, wenn man nur ein sehr kleines, beschränktes Heer hat sozusagen, was für internationale Friedensmissionen ausgebildet wird. Die Wehrpflicht wurde hier abgeschafft und das hat sich geändert wieder. Also seit 2014 schon mit der Annexion der Krim, aber vor allem jetzt eben auch mit dem Krieg in der Ukraine hat das ganze Thema nochmal richtig an Fahrt aufgenommen. Es sollen mehr junge Menschen wieder auch eingezogen werden. Also die Wehrpflicht, die mal abgeschafft wurde, die gibt es jetzt doch wieder. Und das Thema Landesverteidigung ist jetzt eben auch wieder ein sehr brisantes, aktuelles geworden. Schweden ist ja eigentlich nicht in der NATO, ist ein bündnisfreies Land und möchte auch ein neutrales Land sein. Aber gerade das wird im Moment auch ausführlich diskutiert, ob das eigentlich gerade noch zeitgemäß ist.
Und diese Änderung, also auch, dass die Wehrpflicht nochmal eingeführt wurde, wann ist das jetzt passiert? Also erst durch den Krieg in der Ukraine oder jetzt schon ein paar Monate vorher?
Nee, also tatsächlich hat sich die Verteidigungspolitik seit 2014, eigentlich seit man sich auch zu der feministischen Außenpolitik bekannt hat, mit der Annexion der Krim, hat sich diese Verteidigungspolitik schon stark verändert. Also man hat angefangen, wieder doch deutlich mehr Geld für die eigene Verteidigung auszugeben und auch mehr junge Menschen einzuziehen. Aber jetzt gerade in den letzten Monaten mit dem Krieg in der Ukraine sieht man, dass das Thema nochmal richtig Fahrt aufgenommen hat und jetzt nochmal deutlich mehr Geld in die Hand genommen werden. werden soll und das Militär eben nochmal deutlich gestärkt werden soll.
Das heißt, Mehrausgaben für Verteidigung und für Militär stehen jetzt in Schweden gar nicht so mit einem Widerspruch zu feministischer Außenpolitik zusammen.
Das kommt immer ein bisschen drauf an, wen du das fragst. Also die meisten würden im Moment sagen, nein, es gibt da keinen Widerspruch, weil die Situation im Moment so ist, wie sie ist. Also Schweden hat sich auch entschlossen, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und das wurde hier schon kommentiert mit, das ist ein historisches Ereignis. Also das passt ja eigentlich gar nicht mit unserem eigenen Wertekompass zusammen und schon gar nicht mit der feministischen Außenpolitik, sagen manche, weil man liefert ja Waffen in Kriegsgebiete und schadet vielleicht am Ende dort auch Zivilisten. Trotzdem gab es da einen sehr, sehr großen Fürspruch für diese Entscheidung in der Politik hier, aber auch bei der Bevölkerung, weil man eben sagt, man muss die Ukraine jetzt unterstützen. Und was die NATO-Mitgliedschaft betrifft, da sehen wir inzwischen auch gerade eine Veränderung, auch übrigens bei den Menschen, die hier leben. Also nicht nur in der Politik wird diskutiert, ob man vielleicht Mitglied der NATO werden sollte, sondern Umfragen zeigen eben auch, dass ungefähr die Hälfte der Schwedinnen und Schweden inzwischen dafür ist, sich dann besser, sicherer fühlen würde. Solche Werte hat man hier tatsächlich seit Jahren, seit Jahrzehnten nicht gesehen.
Und wie sieht denn jetzt Schwedens Umgang mit dem Ukraine-Krieg aus? Ist der anders als der von Deutschland?
Also Schweden hat genau wie Deutschland auch Waffen geliefert. Schweden ist ja kein NATO-Mitglied, aber ist auch beteiligt an allen möglichen NATO-Übungen, wo auch deutsche Truppen dabei sind und eben ja die NATO-Mitgliedsländer, aber eben auch ihre Partner. Das auch nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt, muss man sagen, sondern auch seit 2014 vertieft sich eben diese Zusammenarbeit immer mehr. Und ich muss sagen, also so wenn man die großen Stränge jetzt betrachtet, Sanktionen unterstützen, Waffen liefern und so weiter, dann sieht man im Moment hier keinen so großen Unterschied zu Deutschland.
Danke, Sophie. Also ich finde es überhaupt mal krass, dass es in Schweden schon so lange eine feministische Außenpolitik gibt, also seit 2014. Das sind ja dann doch schon ein paar Jahre, weil ich habe es jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal gehört.
Ich fand es auch irgendwie lustig, als sie das von dem Handbuch erwähnt hat, weil im Handbuch nachlesen, das hört sich erstmal so easy an, also als gäbe es so eine einfache Anleitung für. Und da habe ich mich dann auch gefragt, kann man das nicht irgendwie übersetzen und auch in anderen Ländern anwenden oder zum Beispiel in Deutschland? Und ich habe dann auch mal gegoogelt und das Handbuch gefunden und da mal reingeschaut. Und dann gab es auch diesen Aktionsplan mit so 6 Zielen, wozu dann der schwedische Auswärtige Dienst beitragen soll. Und da waren ja zum Beispiel die ersten beiden Punkte. Einmal erstens der volle Genuss der Menschenrechte und zweitens die Freiheit von physischer und psychologischer und sexueller Gewalt. Also eigentlich so Dinge, die ja auch selbstverständlich sein sollten.
Aber klar, das ist jetzt auch kein perfektes Beispiel. Also Sophie hat ja eben auch erzählt, dass da auch manche anderer Meinung sind und sich viele auch noch am Begriff feministische Außenpolitik zum Beispiel stören. Also ich denke mal, da gibt es auch noch einiges zu tun. Eine Außenpolitik wie in Schweden, das will ja auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock für Deutschland. Aber wie genau das so aussehen könnte, das frage ich jetzt Efi aus dem SWR-Hauptstadtstudio. Welche Schritte hat die Regierung denn da jetzt schon gemacht?
Also zuerst mal haben sie es in den Koalitionsvertrag, also das ist so die Vertragsgrundlage für die Ampelkoalition und für die Regierung, reingeschrieben. Das ist schon mal neu. Und sie orientieren sich da eher so am schwedischen Modell. Also das sind ja diese 3 R, die auch Annalena Baerbock immer wieder erwähnt, nämlich Rechte, Repräsentanz und Ressourcen. Das heißt, Frauen sollten die gleichen Rechte überall haben. Sie sollten genauso repräsentiert sein, also eben in Funktionen irgendwo als Chefinnen auch unterwegs sein. Und Ressourcen, also sprich eben Teilhabe und genauso viel bekommen wie Männer. Das ist niedergeschrieben. Jetzt kann man natürlich nicht so ganz konkret sagen, ja, da und da ist jetzt ein feministisches Außenpolitikprojekt, weil es ist ja eher so eine Denke. Und die sind ja auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, erst sehr kurz im Amt und sind direkt von dem Angriffskrieg von Russland mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Aber trotzdem hat Annalena Baerbock das immer wieder angesprochen, dass es für sie wichtig ist. Ihr habt ja diese Folge auch angefangen mit dem Zitat, als sie sich gegen den Oppositionsführer Friedrich Merz zur Wehr gesetzt hat, der das so ein bisschen lächerlich hat machen wollen, feministische Außenpolitik, wo sie ihm nochmal erklärt hat, das ist kein Gedöns, sondern das geht darum, dass Frauen in Kriegen vergewaltigt wurden und dass das bis 2008 nicht mal ein Straftatbestand war, also nicht mehr ein Kriegsverbrechen. Also da muss ich schon was tun. Und sie haben konkret natürlich in dieser Ampel wichtige Posten, also wenn man sagt Repräsentanz, tatsächlich mit Frauen besetzt. Also das fängt da schon mal an. dass zum Beispiel die Verteidigungsministerin eine Frau ist, dass die Innenministerin eine Frau ist, dass die Wehrbeauftragte eine Frau ist. Wenn Baerbock spricht, dann versucht sie halt sehr, sehr häufig auch Beispiele von Frauen in ihre Reden einzubinden, sodass man sich das ganz plastisch vorstellen kann, was das für Frauen bedeutet. Und sie besucht vor Ort auch immer Fraueninitiativen. Also einfach, um das schon mal nach vorne zu bringen, sichtbar zu machen. Sichtbar sein ist immer ein ganz wichtiger Punkt.
Für mich klingt feministische Außenpolitik jetzt irgendwie relativ logisch. Deshalb frage ich mich, warum erst jetzt feministische Außenpolitik in Deutschland so in den Fokus kommt.
Das stimmt nicht so ganz. Also im Fokus kommt, damit hast du recht. Aber die Deutschen haben auch vorher schon eine feministische Außenpolitik gemacht, ohne es explizit zu erwähnen oder so zu nennen. Heiko Maas, das ist ja der Vorgänger von Annalena Baerbock, den habe ich mal zu den Vereinten Nationen nach New York begleitet und der war unentwegt auf irgendwelchen Sitzungen, wo das Thema war Frauen und Krieg, Frauen gegen den Krieg, Frauen und ihre Beteiligung an der Außenpolitik etc. Also der hat das schon auch verfolgt und der wurde auch von Frauenpolitikerinnen beraten. Aber sehr viel deutlicher macht das natürlich Annalena Baerbock, nicht zuletzt, dass es jetzt tatsächlich im Koalitionsvertrag drinsteht und dass sie tatsächlich sehr, sehr viele Gelegenheiten nutzt, um das eben auch deutlich zu machen. Und man sieht das jetzt ja auch, das ist ganz interessant zu schauen, wenn man so diese unterschiedlichen Zusammenkünfte von internationalen Politikern anguckt. Dann sind da mittlerweile wirklich recht viele Außenministerinnen und sehr, sehr viele Verteidigungsministerinnen unterwegs. Das fällt richtig auf. Im Gegensatz zu den Staatschefs. Das ist immer noch sehr viel Anzüge. Und seitdem Frau Merkel mit den bunten Bläsern nicht mehr dabei ist, sieht man das richtig deutlich, weil das stach immer so hervor zwischen diesen ganzen blauen, grauen und schwarzen Anzügen. Das ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Und bei den Verteidigungs- und bei den Außenministerinnen sind sehr viel mehr Frauen dabei.
Jetzt nochmal konkret. Christina Lund sagt, wir müssen dauerhaft viel mehr Projekte, die Frieden fördern, die Frauen und marginalisierte Gruppen stärken, umsetzen und da eben ordentlich auch Geld für ausgeben, damit wir auch dauerhaft abrüsten können und dauerhaft keine Gewalt und keine Waffen mehr brauchen. Ist das denn jetzt auch ein konkreter Plan der Regierung oder trauen die sich da womöglich noch nicht ganz ran?
Im Moment ist es natürlich schwierig, über Abrüstung zu reden, weil man ja sieht, die Ukraine braucht zum Beispiel Waffen, um sich einfach zu verteidigen, weil sonst wären die einfach überrannt worden. Und da sind auch feministische Außenpolitikerinnen dabei, dass sie sagen, wenn man sich verteidigen muss, dann muss man sich verteidigen. Also es bringt ja niemanden, wenn der Staat vernichtet wird. Und letzten Endes ist feministische Außenpolitik ja auch eigentlich ein Ziel. Und das kann man natürlich mit konkreten Projekten unterstützen. Also zum Beispiel macht sicherlich das Außenministerium gerade einen Kassensturz. Das haben sie auch angekündigt, dass sie sagen, wir gucken mal, wohin wir Geld geben. Und wenn wir zum Beispiel noch Budget und Etat übrig haben, dann könnten wir das ja sehr viel mehr in Projekte stecken, die die Rechte und die Beteiligung von Frauen auch international stärken. Weil, und das ist ganz wichtig, es gibt eine Studie, und das dient nämlich dem Weltfrieden. Es gibt eine Studie oder mehrere, die zeigen, dass je gleichberechtigter Frauen, aber auch alle anderen gesellschaftlichen Gruppen in einem Staat sind, desto stabiler ist der Staat und desto weniger führt der Krieg. Das ist nachgewiesen, wissenschaftlich. Also ist es natürlich im Sinne so einer Politik, zum einen feministischer, aber eben auch die andere marginalisierte Gruppe mit einbezieht, je gleichberechtigter Menschen teilhaben, desto stabiler ist die Welt und desto friedlicher ist die Welt. Und das kann man sicherlich mit solchen Projekten dann unterstützen, dass man halt versucht, genau solche Projekte da Geld reinzugeben und sicherlich auch vor der eigenen Haustür zu kehren, weil wenn man sich ins Auswärtige Amt begibt und guckt, was ist da mit weiblichen Botschafterinnen, mit Chefinnen in diversen Abteilungen, dann sind das weniger als 25%. Also da kann Frau Baerbock sicherlich auch im eigenen Haus schon mal anfangen.
Kann feministische Außenpolitik denn funktionieren, wenn jetzt zum Beispiel nur Deutschland feministische Außenpolitik macht? Also können wir uns das dann überhaupt erlauben, weniger für Waffen und für Militär auszugeben?
Das ist ja immer ein Punkt von Allianzen. Es ist ja nicht nur so, dass Deutschland feministische Außenpolitik jetzt macht, sondern sehr viele andere Länder auch. Und je mehr Leute den Sinn einsehen und wenn es auch letzten Endes Erfolge zeigt, dass eben weniger Kriege passieren oder dass Frauen einfach mitreden und das dadurch stabiler wird, dann spricht ja nichts dagegen. Außerdem kommt natürlich auch noch hinzu, dass es nicht nur rein feministische Außenpolitik ist, sondern dass Annalena Baerbock jetzt ja auch noch eine Frau in einer Chefposition geholt hat, die sagt, Klimapolitik gehört auch noch dazu, internationale Klimapolitik. Das ist auch ein Teil meiner feministischen Außenpolitik. Also insofern, da geht alles miteinander. kann man nicht voneinander trennen. Alles hängt mit allem zusammen.
Also kann ich mir feministische Außenpolitik jetzt so im realen Leben sozusagen auch eher so vorstellen, dass das Werte sind, nach denen man dann schaut und nach denen man so das Handeln ausrichtet, aber jetzt keine konkreten Dinge oder konkreten Pläne, die man so angeht.
Es ist beides. Es ist zum einen das Ziel, dass Frauen beteiligt werden, gleichberechtigt und darüber hinaus eben auch andere Gruppen, die jetzt momentan nicht beteiligt sind, weil es mehr Stabilität bringt, wenn Entschlüsse von größeren Teilen der Bevölkerung getragen werden. Das ist das eine. Und ganz konkret kann man natürlich Projekte finanziell unterstützen, die das irgendwie möglicher machen. Also wenn man Frauen stärker macht mit Projekten, dann erfüllt sich auch das Ziel schneller, nämlich eben sie gleichberechtigt am Tisch sitzen zu haben.
Jetzt haben wir irgendwie die ganze Folge über ganz schön viele Infos bekommen. Lass uns das doch jetzt mal ein bisschen zusammenfassen, damit wir auf jeden Fall wissen, was wir so raus mitgenommen haben.
Ja, ich habe auf jeden Fall nochmal gemerkt, okay, Feminismus, der Begriff, das heißt auch nicht nur für Frauen, sondern eben für alle benachteiligten Gruppen. Und dass es bei feministischer Außenpolitik einfach eben um diesen anderen Fokus geht. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber es klingt ja erstmal so wie, okay, keine Waffen mehr und kein Militär mehr, aber darum geht es ja in erster Linie gar nicht. Klar ist Abrüstung schon ein wichtiger Bestandteil davon, aber es geht halt auch darum, eben mehr Sichtbarkeit für also so Probleme zu haben wie Vergewaltigung als Kriegswaffe oder einfach, dass es um mehr Sicherheit geht, mehr Gesundheit, dass einfach den Leuten vor Ort besser geht und dass es nicht darum geht, wer die meiste Macht hat.
Ja, also ich finde es auch einfach wichtig, dass es so eine Denkweise ist, die sozusagen einfach die Außenministerin oder der Außenminister einfach hat, aber es ist schon klar, dass es halt in der Welt nicht alles geht. Also ich meine, vielleicht geht es jetzt auch gerade nicht, dass jeder abrüstet oder so. Den Punkt kann ich auch teilweise nachvollziehen. Nur es ist halt wichtig, dass man das so im Kopf behält sozusagen und nicht immer so ein bisschen denkt, so wir müssen jetzt mehr aufrüsten, mehr Geld für Verteidigung ausgeben.
Ja, ich glaube auch, wenn man sich irgendwie mehr darüber informiert und noch mehr liest und das vielleicht auch versteht, wie es auch in echt angewendet werden kann, löst sich diese Kritik auch so ein bisschen von selbst aus. Also klar, Kritik, die ist verständlich, aber ich glaube, oft wird das Thema falsch verstanden. Also, dass man oft denkt, okay, jetzt kein Militär mehr, aber darum geht es ja erstmal nicht.
Ja, also mir ist auf jeden Fall jetzt gezeigt, dass es dass feministische Außenpolitik auch ein Kompromiss sein kann. Dass es, wie gesagt, nicht nur geht, wir haben jetzt eine feministische Außenpolitik oder nicht, aber umso mehr feministische Außenpolitik, umso mehr Frieden vielleicht auch. Ich glaube, Evi hat es ja auch gesagt und Christina Lunz ja auch, dass es einfach bewiesen ist, dass wenn Frauen an Friedensverhandlungen teilnehmen, dass der Frieden dann länger hält.
Uns wird jetzt natürlich auch noch interessieren, wie seht ihr das, wie ist eure Meinung dazu? Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auch gern auch ein Sternchen da oder am besten mehrere, da wo ihr gerade den Podcast hört und gebt eine gute Bewertung ab und erzählt auch gerne euren Freundinnen und Freunden von uns. Dann können wir nämlich noch lange so weitermachen.
Genau, und wie immer, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt, ihr habt uns da auch schon ein paar geschrieben, dann schreibt uns die gerne immer bei dieunddu@dasding.de oder einfach bei Insta bei Jung und Politisch. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Ciao.
Und du, dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Skript von Amira Rajab und Redaktion von Julia Nestlin und Evi Seibert.